Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Die Pariser Klimaziele drohen laut UNO-Bericht fulminant zu scheitern. Treibhausgasemissionen müssten bis 2030 um 42% gegenüber 2019 sinken, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. 2023 wurde jedoch ein neuer Höchststand erreicht. Nairobi. Die Pariser Klimaziele drohen nach einem Bericht des UNO-Umweltprogramms UNEP zu scheitern, wenn nicht vor allem die Industriestaaten massive Maßnahmen einleiten. Um das Ziel einer Erderwärmung von 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu erreichen, müssten die Treibhausgase bis 2030 um 42% gegenüber dem Stand von 2019 sinken, betont UNEP-Exekutivdirektorin Inge Andersen bei der Vorstellung des sogenannten Emissions-Gap-Reports. Wenn die Pariser Klimaziele keine Utopie bleiben sollen, was sie schon sind, muss schnell gehandelt werden. Mit viel Geld und noch mehr Maßnahmen. Den Berechnungen zufolge wurden 2023 weltweit Treibhausgase mit einer Klimawirkung von 57,1 Gigatonnen Kohlendioxid ausgestoßen. Das ist ein Höchststand. Bereits im vergangenen Jahr war ein Rekordwert an Emissionen verzeichnet worden. Nun sei der Wert noch einmal um 1,5% gestiegen, heißt es. Zum Vergleich, in der Dekade vor der Corona-Pandemie stiegen die weltweiten Treibhausgasemissionen noch jährlich durchschnittlich um 0,8%. Wie schon in den Vorjahren entstanden die meisten Emissionen mit einem Anteil von 26% im Energiesektor, etwa bei der Stromerzeugung, gefolgt vom Bereich Transport mit 15% sowie Landwirtschaft und Industrie mit einem Anteil von jeweils 11%. In den alljährlichen Bestandsaufnahmen, die wenige Wochen vor der Weltklimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku veröffentlicht wird, geht es um die Lücke zwischen den real zu erwartenden Emissionen von Treibhausgasen in den kommenden Jahren und den Werten, die für ein Erreichen der Pariser Klimaziele notwendig wären. Treibhausgase in der Atmosphäre, insbesondere Kohlendioxid, spielen eine Rolle beim weltweiten Temperaturanstieg. Wegen der Erderwärmung gibt es in vielen Regionen häufiger und öfter extremes Wetter, also Hitzewellen und Dürren, Stürme und Überflutung. Dies kann ganze Regionen unbewohnbar machen, Ernten zerstören und damit Hungerkrisen verschärfen. Außerdem steigt der Meeresspiegel, was Küstenregionen und kleine Inselstaaten bedroht. Gefordert sind vor allem die großen Industriestaaten, die den größten Beitrag zum Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen in die Atmosphäre und damit zum globalen Temperaturanstieg leisten. Zitat: Im Wesentlichen bräuchten wir eine globale Mobilisierung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und Tempo. Dem Bericht zufolge drängt die Zeit. Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssten sich die Staaten der Welt gemeinsam dazu verpflichten, die jährlichen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 42% und bis 2035 um 57% im Vergleich zu 2019 zu senken. Derzeit liegen die Zusagen weiter runter. Um diese globalen Reduktionsziele zu erreichen, müssten vor allem die G20-Staaten, mit Ausnahme der Afrikanischen Union, Schwerstarbeit leisten. Der Titel des UNEP-Berichts, No More Hot Air, Please, klingt doppeldeutig und mahnt zugleich. Die Erderwärmung soll gestoppt werden und die Zeit für schöne Worte ist vorbei. Der Bericht nimmt die G20-Staaten wenige Wochen vor der UN-Klimakonferenz in Baku in die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen und zu investieren, um die Emissionen zu senken. Diese Gruppe sei noch nicht einmal auf Kurs, um die aktuellen nationalen Beitragsziele zu erfüllen. Die Mitglieder mit der höchsten Emission müssten die Führung übernehmen, indem sie jetzt und die neuen Zusagen ihrer Maßnahmen und Ambitionen drastisch erhöhen. Denn die G20-Mitglieder ohne die Afrikanische Union waren den Angaben zufolge im Jahr 2023 für 77% der Emissionen verantwortlich. Die Aufnahme der Afrikanischen Union als ständiges G20-Mitglied erhöhe den Anteil nur um 5 Prozentpunkte auf 82%. Dies zeige die Notwendigkeit differenzierter Verantwortlichkeiten inzwischen den Nationen. Die Pro-Kopf-Berechnung der Kohlendioxid-Emissionen für verschiedene Länder und Regionen mache die globalen Unterschiede deutlich. So betrug dem Bericht zufolge der Wert in Russland im vergangenen Jahr 19 Tonnen Kohlendioxid pro Einwohner, in den USA 18 Tonnen, in China 11 Tonnen und in den EU-Staaten durchschnittlich 7,3 Tonnen pro Person. Die 55 Staaten der Afrikanischen Union dagegen erreichten einen gemeinsamen Pro-Kopf-Wert von 2,2 Tonnen und die 47 am wenigsten entwickelten Staaten gar nur 1,5 Tonnen. Zitat: Seit Jahren warnen die Vereinigten Nationen vor der großen Kluft zwischen den Versprechen und den tatsächlich konkreten Plänen im Klimaschutz. Nach wie vor sind die Klimaschutzmaßnahmen der Staaten mangelhaft. Das birgt die Gefahr, dass die Pariser 1,5-Grad-Ziel gesprengt wird, wurde Jasmin Durreger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich, in einer Aussendung zitiert. Die Staats- und Regierungschefs müssten ihre Klimapläne mutiger und entschlossener gestalten, den letztjährigen Beschluss der Klimakonferenz ernst nehmen und endgültig von den fossilen Energien sich verabschieden. Dafür müssten klare Pläne und Ausstiegstermine für Kohle, Öl und Gas auf den Tisch gelegt werden. Wir müssen dringend den Ausstieg aus den fossilen Energien vorantreiben, sonst gelangen wie immer weitere gigantische Mengen an CO2 in unsere Atmosphäre und befeuern die Erderhitzung, sagte Vivian Radatz, Klimachefin bei WWF Deutschland, zu dem UNEP-Bericht. Zitat: Alles, was wir jetzt nicht dafür investieren, müssen wir später doppelt und dreifach ausgeben. Die Erkenntnis müsste sich in der weltweiten Finanzierung niederschlagen. Genau wie im deutschen Haushalt. Zitat: Wir brauchen mindestens die zugesagten 6 Milliarden Euro aus Deutschland für den Klimaschutz weltweit. Wir brauchen die zugesagten 100 Milliarden US-Dollar jährlich von den Staaten des globalen Nordens bis 2025. Und wir brauchen in Baku die Einigung auf ein höheres Finanzierungsziel ab 2026. Das kann sie alles fordern. Die Realität sieht leider ganz anders aus. Wer die Vorträge von Marc Benecke verfolgt und sich diesen apokalyptischen Realität auseinandersetzen kann, weiß, dass die Informationen hier sogar noch ein bisschen zu weich gespült sind. Denn die Realität sieht deutlich schlimmer aus. Zu erwarten, dass angesichts der aktuellen Weltsituation das 1,5-Grad-Ziel noch eingehalten wird, ist vollkommen utopisch. Wir bewegen uns im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung und der Tatsache, wie sich das alles entwickelt, eher auf 3,5 Grad hin, wenn nicht sogar 4. Dem Planeten ist das relativ egal. Und tatsächlich wird es einem privilegierten Europäer auch relativ egal sein. Wem das nicht egal sein wird, ist den Entwicklungsländern, besonders auf dem afrikanischen Kontinent, die auf Basis der Extremwetterbedingungen und der steigenden extremen Hitze sich sehr bald in einem unbewohnbaren Gebiet befinden werden, sodass in den nächsten Jahrzehnten wie immer mehr auf eine gigantische Klimageflüchtetenwelle zulaufen, dessen Ausmaß man sich nicht mal vorstellen kann. Die letzten Schätzungen waren diesbezüglich auf Hunderte Millionen Menschen bezogen, die nach Europa oder in bewohnbare Gebiete treiben werden. Hunderte Millionen Menschen, die dann nicht mehr da leben können, wo sie jetzt leben. Und dann ist es scheißegal, dass du einen Facebook-Kommentar machst, wo drin steht: Ja, ja, Winter und Sommer war schon immer. Das ist egal. Es spielt keine Rolle. Es geht nicht darum, dass es aufhört, Winter zu sein. Es geht auch nicht darum, dass es aufhört, Sommer zu sein. Es geht darum, dass Extremwetterbedingungen und extreme Niederschläge, wie beispielsweise das, was im Ahrtal passiert ist, extreme Überflutungen, den Menschen zu schaffen macht. Und dann reden wir nicht mehr davon, dass es ein Jahrhundertereignis ist. Dann reden wir davon, dass das ein jährliches Ereignis ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass Leute das verstehen. Ich weiß, dass ihr es versteht. Ich weiß, dass ich es verstehe. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Leute das verstehen. Und ich muss auch sagen, ich bin ziemlich froh, die Entscheidung getroffen zu haben, einfach auch für mich und mein Leben, keine Kinder in die Welt zu setzen, weil mit der Scheiße will ich die nicht zurücklassen. In keiner Art und Weise könnte ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Niemals. Der Planet, dem ist das egal. Den Menschen auf dem Planeten, die dafür verantwortlich sind, dass die eigenen Lebensbedingungen so aussehen, wie sie dann aussehen, denen ist das dann nicht egal. Und wenn die dafür sorgen, dass es ein bisschen ungemütlicher wirkt in Zukunft, dann bin ich hoffentlich schon tot. Denn ich will mir nicht auf die Fahne schreiben, und ich tue wirklich, was ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann, ich will mir nicht auf die Fahne schreiben, dass ich dafür zur Verantwortung zu ziehen bin, weil ich das ignoriert habe. Denn bei Gott, ich habe es nicht ignoriert. Ich habe nur leider zu wenig Einfluss und Kontrolle, um da in irgendeiner Form was zu machen. Haushalt. Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken hat zur Ankurbelung der Wirtschaft massive Investitionen und eine Abkehr von der strengen Schuldenregelung gefordert. Der Staat müsse in den kommenden Jahren 400 bis 600 Milliarden Euro zusätzlich investieren und damit den Weg für private Investitionen ebnen, um die Wirtschaft zukunftssicher zu machen. Jetzt sei nicht die Zeit zu sparen, jetzt müsse investiert werden, damit man auch in Zukunft stolz auf Made in Germany sein könne, sagte Esken den Zeitungen der Funken Mediengruppe. Esken kritisiert in diesem Zusammenhang die Haltung von Finanzminister Lindner, der mit seinem kompromisslosen Festhalten an der Schuldenbremse zunehmend allein dastehe. Die Schuldenbremse erweise sich mehr und mehr als Zukunftsbremse. Das ist wahr. Aber das ist auch etwas, das Christian Lindner an den Wahlergebnissen zur FDP in der Vergangenheit und in der Zukunft abkassieren wird. als 3% beziehungsweise gerade so 5% Partei, abhängig davon, welchen Umfragen man traut. Nach der jüngsten Steuerschätzung hatte Lindner deutlich gemacht, dass es keinen Spielraum für eine Verteilungspolitik gebe. Vielmehr werde man zusätzlich sparen müssen. Nicht jede staatliche Leistung werde noch möglich sein. Im Haushaltsentwurf für 2025 fehlen noch mehrere Milliarden Euro. Bis zur entscheidenden Sitzung des Haushaltsausschusses am 14. November ist es nötig, diese Lücke zu schließen. Eine Aufweichung der Schuldenbremse lehnt der FDP-Vorsitzende strikt ab. Und ich lehne den FDP-Vorsitzenden strikt ab, möchte ich hinzufügen. Ja? Ganz wichtige Information an dieser Stelle. FDP-Fraktionschef Dürr machte in der Bild am Sonntag deutlich, wo seine Fraktion Sparpotenzial sieht. So könne man bei den Kosten für die Unterkunft von Bürgergeldempfängern von Pauschalen auf individuelle Sätze umstellen und so 1 bis 2 Milliarden Euro sparen. Die Koalition müsse außerdem die Subventionen kritisch prüfen, sagte Dürr, ohne Details zu nennen. Ebenfalls hinterfragt werden müsse Zahlungen an die Nichtregierungsorganisation. Sicher kommen müsste jedoch, alle 49 Maßnahmen des von der Regierungskoalition beschlossenen Wachstumspakets, mahnte der FDP-Fraktionschef. Ich finde, man sollte doch die Existenz von der FDP ein bisschen hinterfragen. Ob man da noch weiter investieren sollte oder ob man das gleich lässt. Mehr als 53.000 unerlaubte Einreisen registriert. Seit Januar hat die Polizei mehr als 28.000 Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen. Am häufigsten davon betroffen waren Ukrainer. Bei Kontrollen an den deutschen Landesgrenzen hat die Bundespolizei in den ersten 9 Monaten dieses Jahres 53.410 unerlaubte Einreisen registriert. 28.321 Menschen seien bundesweit an den Landesgrenzen zurückgewiesen worden. Die Bundespolizisten setzten 1.195 Schleuser fest und registrierten 1.088 Schleusungen. Die Behörden wiesen darauf hin, dass Kontrollen an den Flug- und Seehäfen nicht berücksichtigt sind und sich die Zahl an den Landesgrenzen noch ändern kann, etwa wegen Nacherfassung. Von Januar bis einschließlich September griffen die Beamten in insgesamt 7.783 Fällen Menschen auf, bei denen offene Haftbefehle verstreckt wurden. Bei den zuvor verübten Delikten handelt es sich unter anderem um nicht bezahlte Geldstrafen, schwere Straftaten und nicht angetretene Haftstrafen. In manchen Fällen lagen auch internationale Fahndungen vor. Die meisten Zurückweisungen gab es an den Grenzen zur Schweiz, 9.113 Personen, Polen 7.862 Personen, Österreich 5.468 und an den französischen Grenzen 2.350. Am meisten abgewiesen wurden Ukrainer, 5.935 Personen, Syrer, 4.708 Personen und Afghanen, 2.396 Personen. Die Beamten stellten 1.482 abgeschobene Migrantinnen und Migranten fest, die trotz Sperre wieder einreisen wollten. Vor einer unerlaubten Einreise spricht die Polizei, wenn ein Ausländer ohne einen gültigen Aufenthaltstitel die Grenze überqueren will. Zurückweisungen sind vor allem dann möglich, wenn jemand keine Asylbegehren äußert. Das heißt, die können die nur zurückweisen, wenn die an der Grenze nicht das Wort Asyl sagen. Wenn die das tun, dann wäre das schon rechtswidrig, meines Wissens nach. Oder wenn für Betroffene eine temporäre Wiedereinreisesperre gilt. Das ist etwa der Fall, wenn jemand zuvor abgeschoben wurde oder bei Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen, wenn ihr Asylantrag zuvor bereits aus offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde. Grenzkontrollen sind im Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser begründet die Anordnung stationärer Kontrollen an allen Landesgrenzen ab Mitte September mit irregulärer Migration sowie dem Schutz vom islamistischen Terror und grenzüberschreitender Kriminalität. Von der Ausweitung betroffen waren die Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. An den Grenzen zu Frankreich wurde zuvor bereits wegen der Olympischen Spiele in Paris kontrolliert. An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz gibt es Kontrollen schon seit Mitte Oktober vergangenen Jahres. An der deutsch-österreichischen Landesgrenze wurden sie bereits im Herbst 2015 eingeführt. Während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wurden im Sommer zeitweise bereits an allen deutschen Landesgrenzen kontrolliert. Stationäre Grenzkontrollen sind eine Voraussetzung für Zurückweisung, da das nur an der Grenze möglich ist. Zurückschiebungen von Asylbewerbern, für deren Verfahren ein anderes EU-Land die Verantwortung trägt, sind auch im grenznahen Bereich möglich. Hier sind die Voraussetzungen und der Aufwand jedoch deutlich umfangreicher. Eine Bilanz zu den Gesamtzahlen und zur Wirkung der Grenzkontrollen will die Bundespolizei am 1. November veröffentlichen. Ich möchte das ganz kurz zusammenfassen. Menschen aus der Ukraine, aus Syrien und Afghanistan, was insgesamt über 10.000 Menschen betrifft, abgelehnt. Menschen aus der Ukraine, aus Syrien und Afghanistan werden an den Grenzen wieder... Okay. Ja, klar. Kann man machen, ne? Kann man machen. Ausländer raus, wa? Ich meine, es ist ja im Trend. Und das wird noch schlimmer. Oh boy, das wird so viel schlimmer. You don't even know. Es wird total wild. Diese Asylsicherheitsgebung ist ja durch den Bundesrat bekommen. Das Einzige, was nicht durchgekommen ist, sind Teile dieses Sicherheitspaketes. Aber diese asylbezogenen Rahmenbedingungen sind ja durch den Bundesrat gekommen. Und in diesem Bundesrat stand drin, Menschen, die ein laufendes, also die im Rahmen des Dublin-Abkommens in einem anderen Land Anträge gestellt haben, mit sofortiger Wirkung alle Zahlungen hier nicht mehr bekommen. Boy, oh boy. Und wenn ihr wisst, wie Deutschland in Europa gelegen ist und wenn ihr auch wisst, wie die Einreise von Menschen, die fliehen, läuft, dann könnt ihr euch unter Umständen vorstellen, was das für Leute bedeutet. Das ist fucking wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Und das kommt. Das wird kommen. Das wird kommen. Es ist vollkommen irre. Wenn der Kapitalismus eine Stadt frisst. Die Süddeutsche Zeitung hat in kaum einer US-Stadt klaffen Armut und Reichtum so weit auseinander wie in Seattle. Die Stadt war mal Zufluchtsort für linke Spinner. Heute können sich Einheimische das Leben dort kaum noch leisten. Wie konnte das passieren? Als würde man für ein Popstar-Konzert Schlange stehen. Dicke Absperrseile lenken die Menschenmengen in Bahnen. Eine Dame mit Schürze bittet die Wartenden um Geduld. Dass man für Kaffee ansteht, klar, aber gleich bis draußen? Tatsächlich würde der Laden im beigen Flachbau kaum jemand interessieren, wäre hier nicht Kapitalismusgeschichte geschrieben worden. Starbucks steht in großen Lettern, Schriftart Hollywood, L.A., über der Menschenschlange. Unter der Schrift eine gezeichnete Meerjungfrau, jenes weiße Geschöpf auf dunkelgrün, das heute weltweit für Getränkepappbecher von der Größe von Handstaubsaugern steht. Aber ja, hier. Am Pike Place Nummer 1912 in Seattle, Washington, wurde 1971 ein gemütliches Nachbarschaftscafé eröffnet. 53 Jahre später betreibt die Kette weltweit rund 38.000 Filialen und hat für immer verändert, wie Menschen von Köln bis Kairo Kaffee trinken. Und deshalb steht hier an diesem Montagmittag im Herbst 2024 Menschenschlange, um $8 für Kaffee mit Kürbisgeschmack zu bezahlen. Ich habe tatsächlich auch eine Starbucks-Tasse, aber nur die Tasse. Der Kaffee selber ist wirklich Rotze. Aber ich sammle auch Tassen. Ich habe viele Tassen. Ich habe auch eine Bazinga-Tasse, die man hier am Beweisstück A sehen kann. Bazinga. Starbucks ist neben Microsoft und Amazon eine der berühmtesten Marken, die Seattle hervorgebracht hat. Und es ist alles andere als ein Zufall, dass die Stadt der Welt eine Kaffeehauskette beschert hat, die mal für ihre Gemütlichkeit berühmt war. Ein Tech-Konzern, der den Arbeitsalltag erleichtert, und ein Digitalkaufhaus, das den Konsum vereinfacht. Alle drei Firmen haben die Welt bequemer gemacht, während es in ihrer Heimat unbehaglicher wurde. Im Jahr 2024 gibt es in Seattle 54.200 Millionäre. Ich will das nochmal vorlesen, weil das absolut wild ist. Im Jahr 2024 gibt es in Seattle 54.200 Millionäre und 11 Milliardäre. Während jeder Zehnte der rund 740.000 Bewohner unterhalb der Armutsgrenze lebt. In kaum einer US-Stadt ist die Kluft zwischen Arm und Reich größer als in dieser einstmals verschlafenen Küstenstadt. Hier lässt sich besonders gut beobachten, wie der Kapitalismus eine Stadt auffrisst. Dabei galt Seattle mal als linke Spinnerstadt. Verrückt und ein bisschen verschnarcht. Das Faultier ist bis heute das Imagetier der Stadt. Dabei wird hier durchaus hart gearbeitet. Seit Jahrzehnten schon schrauben Arbeiter in der Region Boeing-Flugzeuge zusammen. Na gut, das läuft nicht so gut. Hunderttausende skandinavische Einwanderer haben den Rest des Landes mit Holz und Fischen versorgt. Aber die Wall Street und Hollywood, der Broadway und das Big Business, kurz der amerikanische Traum, das alles war lange Zeit weit weg. Der Autor Fred Moody, der in der Region aufgewachsen ist, schreibt, Seattle war mal ein Zufluchtsort für Aussteiger und Rebellen. Moodys Buch Seattle und die Dämonen des Ehrgeizes empfiehlt Tracy Taylor, wenn sie vermitteln möchte, was Seattle bis heute ausmacht. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie in der Elliott Bay Book Company, der größten stationären Buchhandlung der Stadt. Heute gehört sie ihr. Die ausgebildete Lehrerin Taylor kam in den frühen 1990er Jahren nach Seattle und blieb, weil sie wie viele ein Gefühl hatte, in der Stadt, die berühmt war für eine Grunge-Band Nirvana und Dauerregen, war genug los, um sich nicht zu langweilen, aber nie zu viel, dass es stressig wurde. Big City Small Town Vibe nennt sie das. Seattle, sagt Taylor, war ein Ort, wo Menschen hingekommen sind, die von irgendwas weg wollten. Karriere, Ambitionen und all diese Dinge. Doch dann kamen in den frühen 90ern plötzlich Menschen, die durch Microsoft im nahegelegenen Redmond zu Geld gekommen waren. Und dann sei da dieser Mann im Coffeeshop der damaligen Elliott Bay-Filiale aufgetaucht, erzählte die Buchhändlerin. Zitat: Er kam oft abends, erzählte uns, dass er einen Online-Buchladen aufmachen würde und wir hatten keine Ahnung, wovon er redete, sagte Taylor. Zitat: Für uns war er einfach ein weiterer Nerd mit einem Projekt. Seitdem hat der Nerd ein Unternehmen geschaffen, bei dem weltweit doppelt so viele Menschen arbeiten, wie Seattle Einwohner hat. Und dessen Umsatz nur unwesentlich unter dem Bruttoinlandsprodukt des Bundesstaates Washington liegt. Amazon. Vor allem aber hat Jeff Bezos, der Nerd von damals, den weltweiten Konsum verändert, Taylors Kerngeschäft auf den Kopf gestellt und ihre Stadt gleich mit. Im Herbst 2022 schlendert Mitch durch die Straßen von South Lake Union. Er hat gerade Mittagspause, die grauen Haare kleben von der Hitze am Kopf. Menschen mit Kopfhörern huschen vorbei. Alle tragen eine Plastikkarte am blauen Band um den Hals, die sie als Amazon-Mitarbeiter identifiziert, auch beim Lunch. Mitch grinst, Zitat: Ich brauche niemanden zu zeigen, dass ich dazugehöre. Mitch, heute in seinen 50ern, hat das Seattle der 90er Jahre als Roadie der Band Foo Fighters erlebt. Oh, cool. Als er danach für eine Firma jobbte, die Technik für elektronische Musik produzierte, warb Amazon ihn ab. Heute ist er länger beim Konzern, als mancher Kollege lesen kann. Die Aktien aus den Anfangsjahren hat er verkauft. Zitat: Ich hätte mehr davon behalten sollen, sagt er und lacht. Aber auch ich hatte keine Ahnung, was aus Amazon einmal werden würde. Die Seattleites, wie sich die Bewohner hier nennen, wirken oft selbst am meisten überrascht von der Entwicklung ihrer Stadt. Früher oder später sagen sie alle denselben Satz. Im Gespräch mit Amazon-Mitarbeiter Mitch dauert es 7 Minuten und 10 Sekunden, bis er fällt. All das hier gab es damals nicht. Mitch meint damit die gläsernen Hochhäuser, auf die er jetzt deutet. Alles hier in South Lake Union im Zentrum der Stadt wirkt sehr luftig und durchlässig. Aber reinschauen ist nicht, reingehen schon gar nicht. Nicht mal in die als Besucherzentrum gedachten Spheres, die berühmten Glaskugeln, kommt man, ohne sich Monate zuvor angemeldet zu haben. Transparent ist bei Amazon nur der Kunde. Dass Mitch spricht, ist ein Glücksfall. Seinen richtigen Namen will er nicht öffentlich machen. Er hat hier, sagt er, schon in mehr Büros von Amazon gearbeitet, als er zählen kann. Lange hat die Gegend Paul Allen, Bill Gates Mitgründer von Microsoft, gehört. Er hatte das Gelände Anfang der 1990er Jahre für mehr als 20 Millionen US-Dollar gekauft mit der Idee, daraus einen Park ähnlich mit New York Central Park zu schaffen. Doch die Seattleites stimmten gegen das Projekt. Paul Allen errichtete Wolkenkratzer statt Bäume, vermietete sie und verkaufte Teile des Grundstücks unter anderem an Jeff Bezos. Es folgt eine Entwicklung, die weltweit gleich abläuft. Wo ein Unternehmen ist, kommt das nächste hinzu. Dazu Cafés für die Mitarbeiter, Dienstleister, Apartments. Mit jeder neuen Firma, jedem Hochhaus schließt eine alte Kneipe oder eine Werkstatt. Vanishing Seattle, das verschwindende Seattle, ist längst eine eigene Instagram-Account. Weil vor allem hochqualifizierte Arbeitnehmer gebraucht werden, werben die Firmen teures Personal von außerhalb an. Seattle könne sich Einheimische, die bisher Autos repariert oder Musik gemacht haben, immer seltener leisten. Viele Kumpels von Mitch aus der Musikbranche geht es heute weniger gut als ihm. Hohe Mieten und Kaufpreise können viele nicht mehr bezahlen. Allein für Amazon arbeiten in Seattle 50.000 Menschen. Die Gebäude für all diese Menschen und Firmen, die sich um den Tech-Riesen angesiedelt haben, reichen längst bis an den See, der einst das Ende des Parks bilden sollte. Statt eines Grünen ist es ein grauer Dschungel entstanden. Zitat: Ich habe vermutlich damals auch gegen den Park gestimmt, sagte Mitch. Dabei wäre der mir jetzt wesentlich lieber. Selbstgeschaffenes Leid. Vielleicht war es die berühmte Gemächlichkeit, vielleicht war es linke Naivität, jedenfalls verwandelte sich die einstige Wohlfühlmetropole in eine Herzkammer des Kapitalismus. Lange war man in der Stadt froh, dass es voranging, und wenn sich Bürger wehrten, ging das schnell vorbei. 1999 brannten die Mülleimer, als die WTO zu Gast waren. 2020 eskalierte die Black Lives Matter-Demonstration, Teile der Stadt wurden zur autonomen Zone erklärt. Aber letztlich erstarben die Proteste schnell wieder. Und so zeigen sich in der Stadt, deren Erfindung das moderne Leben geprägt haben, auch dessen Folgen wie unter einem Brennglas. Der Erfolg, der einen bedingt, das Leid der anderen. Dabei ist es nicht so, dass die Stadt und Staat das nicht versucht hätten. Schon 2014 hatte Seattle einen Mindestlohn von $15 beschlossen. Derzeit liegt er bei $19,97 und damit fast dreimal so hoch wie der, der landesweit gesetzlich vorgeschrieben ist. Dreimal so hoch. Holy, wie niedrig ist der Mindestlohn in den Vereinigten Staaten? Seit 2020 gibt es eine Steuer, die großen Firmen mit hochbezahlten Arbeitnehmern entrichten müssen. Doch die Einkommensungleichheit in der Stadt vergrößert sich weiter. Die Verwaltung reagiert nur, statt selbst zu handeln, sagt die Bücherhändlerin Taylor. Zitat, es ist ein ständiges Aufholen. Wo die Stadt weit ist, sind die Firmen weiter. 6 Bürgermeister haben in den vergangenen 14 Jahren versucht, das Housing-Problem zu lösen. Also jenes Problem mit dem Obdachlosen der Stadt. Mehr als 16.000 wurden zuletzt gezählt. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Hinzu kommt ein massives Drogenproblem. An Bushaltestellen, in Parks, überall sind Menschen zu sehen, die öffentlich Fentanyl konsumieren. Sie schwanken, kreischen, lachen, weil sie high sind. Ein Ort, an dem diesen Menschen geholfen wird, liegt im Stadtteil Bellard. Dort steht eine der stadtweit 30 Foodbanks, die Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. An einem schwarzen Brett hängt ein Zettel, ein günstiger Tierarzt hier, kostenlose Spritzen dort. Die meisten Menschen kommen aber wegen des Raums dahinter. Einmal pro Woche können Bedürftige hier Lebensmittel einkaufen, ohne zu bezahlen. An diesem Septembertag liegt ein Rezept für Burritos aus. Hackfleisch und Teigflagen stapeln sich in den Regalen. Die Menschen gehen die Gänge lang und packen ihnen in Wagen, was sie brauchen. Das, sagt ein Mitarbeiter, gebe ihnen das Gefühl, für sich sorgen zu können. Jen Muzia leitet die Lebensmitteltafel seit 10 Jahren. Sie erinnern sich an die Finanzkrise 2008, als in den USA Millionen Menschen erst ihre Arbeit und dann ihre Wohnung verloren. Schon damals, sagt sie, war Armut ein Problem. Sie versorgten 3000 Haushalte. Zitat, aber während Corona ist es explodiert. Plötzlich kamen 10.000 Menschen. Teils standen die Menschen morgens um 5 Uhr schon vor der Tür. Mittlerweile hat es sich auf 7.000 Haushalte eingependelt. Viele Menschen können sich das Leben in Seattle nicht mehr leisten, sagt sie. Die Frage ist, was sich daran ändert, wenn bald ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt wird. Wer in Seattle den Wahlkampf sucht, sucht lange. Das ist die Kamala Harris-Kerze in einem Einrichtungsgeschäft. Da sind einzelne Plakate und da ist vor allem ein Satz, der auf Nachfrage oft fällt. No politics, man. Und tatsächlich, an den Vorwahlen im März hat sich nur jeder dritte Wahlberechtigte beteiligt. 81% haben für den da noch kandidierenden Demokraten Joe Biden gestimmt. Amazon-Mitarbeiter Mitch hat kein Problem damit, über Politik zu reden. Im Gegenteil, er nennt sich, Zitat, einen liberalen Demokraten an der Grenze zum Sozialisten. Und das, obwohl er die jetzigen Probleme durchaus der demokratischen Stadtspitze anlastet. Er gehört nicht zu jenen Befürwortern, die das Drogen- und das Obdachlosenproblem der Stadt mit harten Law-and-Order-Politiken lösen möchten. Aber er sieht an sich selbst, was das Problem ist. Spätestens seit mehrfach die Fenster neben der Arztpraxis seiner Frau eingeschmissen wurden, ist auch ihm mittlerweile unheimlich in seinem Heimatstadt. Lange, sagt er, war seine Hoffnung, dass die Nostalgie für das alte Seattle das neue Seattle einbremsen würde. Aber auch seine Nostalgie ist eine hypothetische. Die Szeneläden, die weg sind, würde er nicht besuchen. Vor ein paar Jahren ist er auf eine Insel vor Seattle gezogen. Nach der Pandemie war er lange fast nur dort. In die Stadt fährt er nur deshalb wieder öfter, weil Amazon seine Mitarbeiter jüngst zurück ins Büro beordert hat. Aber die Menschen, die mit ihm in den Hochhäuser eilen, sind Arbeitnehmer, keine Bürger. Erst recht keine Seattle-Leads. Zitat, von 100 Leuten, die gerade vorbeilaufen, sind mit Sicherheit weniger als 20% länger als 5 Jahre in Seattle oder gar nicht hier aufgewachsen. Mitch schüttelt den Kopf. Wie man die Probleme der Stadt löse, weiß er auch nicht. Sein Arbeitgeber bezahlt ein Obdachlosenheim, eine Rechtsberatung. Zitat, aber letztlich geht es um ein gutes Betriebsergebnis, nicht um gleiche sozioökonomische Bedingungen für alle. Auch die Foodbank-Chefin Jen Musia sagt zunächst, Zitat, let's get not into politics. Dann sagt sie aber doch was. Die Politik sollte eigentlich verantwortlich dafür sein, den vielen Menschen in Seattle zu helfen, nicht die Organisation. Zitat, wir sind nur für den Notfall da. Wir wollen dafür keine Hilfe von der Politik, aber die Politik sollte den Familien helfen, damit sie uns nicht brauchen. Buchhändlerin Tracy Taylor ist überzeugt, wenn jemand die Probleme lösen kann, dann nur die Firmen. Zitat, deshalb sollte die Politik sie durch Aufsicht und Hilfe bei Lösungen unterstützen, aber ihnen die Themen überlassen. Komplett kaputt. Kaputt im Kopf, alle. Tatsächlich sieht sie dafür erste Zeichen. Starbucks hat mittlerweile eine Gewerkschaftsbewegung. Auf Landesebene wurde zuletzt die Fusion zweier Lebensmittelhändler blockiert. Es sind kleine Schritte, um die Macht der Arbeitnehmer ein wenig zu stärken und jene der Konzerne ein wenig zu begrenzen. Zitat, es ist noch ein langer Weg, aber ich habe eine gute Portion Optimismus in mir, sagt Taylor und lacht. Das, setzt sie nach, brauche man, um heutzutage einen Buchladen zu betreiben. Noch dazu in der Mutterstadt von Amazon. Ich fand den Artikel sehr, sehr charmant. Und um einen kleinen Einblick zu geben, die Probleme in Seattle werden nicht gelöst, weil die Probleme nicht Seattle per se sind oder was in Seattle passiert, sondern der kapitalistische, ultrakapitalistische Ansatz. Und jedes Mal, wenn man diesbezüglich irgendwas in Amerika versucht zu ändern, ist man Kommunist. Und deswegen wird die Spaltung von Arm und Reich weitergehen und extremer werden. It is how it is. Apropos, it is how it is. Heute ist wirklich der Überleitungskönig hier. Das waren die Nachrichten.